Das ist tatsächlich ein bisschen was, was so manchmal in den Köpfen noch drin steckt. Das positive Psychologie so im Prinzip so, ja, guck, dass es dir immer gut geht, ne, denke positiv, ne, und so sich so ein bisschen die Welt so rosarot anmalen und das Negative unterdrücken, negieren, wegschieben. Heute ist man so weit, dass man sagen, nee, es ist eigentlich ein erfülltes, glückliches Leben, integriert beides. Und das natürlich kann ich, wenn ich so eine Diagnose bekomme, da ist kein Raum für positive Gefühle. Und wenn ich dann die negativen Gefühle sozusagen unterdrücke, dann mache ich irgendwann automatisch auch nach oben zu. Und dann empfindet man irgendwann gar nichts mehr.
Willkommen zur 62. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Kopf hoch, das wird schon. Oder sieh's doch mal positiv. Hast du solche Sätze auch schon gehört und dir gedacht, lass mich doch mit diesem Psychokram in Ruhe, das bringt doch nichts. So ähnlich dachte auch Stefan Spieker lange Zeit, bevor er seine Ausbildung in positiver Psychologie machte. Seitdem sieht er den Pflegealltag mit seinem Sohn mit ganz anderen Augen. Und das, obwohl die Diagnose Spina Bifida viele Herausforderungen mit sich bringt. In dieser Folge erzählt uns Stefan, wie er trotz allem seinen Humor behält, auf Stärken setzt und kleine Glücksmomente bewusst in den Alltag einbaut. Viel Spaß!
You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back, despite the pain inside.
Herzlich willkommen, lieber Stefan. Du bist heute bei uns im Podcast zu Gast. Du bist ein Vater aus unserem Verein und auch ein Gruppenleiter in der Regionalgruppe Rhein-Neckar. Aber bevor ich jetzt so viel über dich erzähle, stell du dich und deine Familie doch einfach selber vor.
Ja, hallo Christine, guten Morgen. Ja, also erstmal freue ich mich, dass ich ein bisschen was erzählen darf, jetzt auch als Vater. Das stimmt, ich bin in dem Verein jetzt auch schon eine Weile aktiv und habe dann relativ schnell auch diese Regionalgruppe Rhein-Neckar hier in der Region Heidelberg übernommen. Und ja, bin selber Vater von einem Sohn mit einer Behinderung, mit einer Spina Bifida, also einem offenen Rücken. Und das beschäftigt einen natürlich, beschäftigt und das bindet viel Kapazität. Gleichzeitig bin ich auch selbstständig als Trainer und Berater. Und ja, und das bringt natürlich einiges an Herausforderungen mit sich. Ne? Also so den Alltag auf der einen Seite zu managen, als Vater aber auch da zu sein. Ich bin relativ spät auch Vater geworden, ich war 47. Und ja, möchte das auch genießen und genieße das auch in weiten Teilen. Aber es ist natürlich jetzt mit der ganzen Geschichte vom Jonas, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Wie war denn es für dich? Kannst du dich noch daran erinnern, als wir zusammen das erste Mal von der Diagnose erfahren haben? Weil wir haben sonst ja oft Mütter zu Gast und mich würde jetzt mal deine Perspektive als Vater interessieren. Also das ist ja schon erstmal ein Schock gewesen wahrscheinlich, oder?
Ja, vor allem, wir haben tatsächlich ja nicht zusammen von der Diagnose erfahren, sondern also ich bin in den Themen so Resilienzführung unterwegs und aber auch Schulfach Glück an Schulen und bin auch Bergwanderführer und habe damals eben eine Schulklasse aus Heidelberg über die Alpen geführt und war auf einer Alpenüberquerung. Und in diesem Tal, da hatten wir kein Handyempfang und irgendwann kam dann plötzlich eine Nachricht durch über WhatsApp von meiner Frau, dass du kannst du dich mal bitte dringend melden, da stimmt irgendwas nicht, dem Ultraschall. Und so ging das los, ja. Und dann war ich natürlich so, was ist jetzt los? Und dann kamen wir auf dieser Hütte an, auf der Memminger Hütte. Da hat's auch keinen Handyempfang, nur ganz oben auf dem Hausberg. Und dann bin ich auf den Hausberg hochgesprintet, konnte dann oben mit ihr so einigermaßen telefonieren und habe dann eben erfahren, dass sie Ultraschalluntersuchung hatte und dass da eben irgendwas nicht stimmen würde, dass der Rücken irgendwie offen sei. Und sie war natürlich völlig aufgelöst. Und ja, ich bin dann vom Hausberg runter und habe dann zum Glück das Hüttentelefon benutzen können, was eigentlich nur für die Hüttenwirte ist. Und habe dann es ermöglichen können, dass ich mit dem Arzt dann auch telefoniere, der das gemacht hat, das Ultraschallbild. Und ja, und so ist es eigentlich auf dieser Memminger Hütte an dem Abend eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich war natürlich dann, ich war nicht mehr in der Lage, jetzt irgendwie die Gruppe weiterzuführen, ne? Und habe dann relativ schnell versucht, Ersatz zu organisieren für die Schulklasse und habe mich dann am nächsten oder am übernächsten, ich glaube am übernächsten Tag dann morgens in den Zug gesetzt und bin dann nach Heidelberg zurückgefahren. Ja, also das war eine komische Situation, ne? Und ja, natürlich will man in dem Moment dann auch da sein, ne? Für die Frau, für die Familie und will natürlich auch, wir wollten ja auch wissen, was heißt denn das jetzt, ne? Und dann Spina Bifida hatte ich noch nie gehört, den Begriff. Hey, was ist denn das? Was heißt denn das jetzt überhaupt? Ja, und dann bang, 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 dann erfährst du immer mehr und stellst plötzlich fest, hey, scheiße, das ist ja eine richtig ernste Kiste. Na? Und spätestens dann beim Beratungsgespräch in der Klinik, wo man uns auch vor die Wahl gestellt hat, auch die Schwangerschaft abzubrechen. Die Möglichkeit hat man uns angeboten, wurde mir klar, okay, das ist wirklich eine sehr ernste Behinderung und da kann halt auch alles bei rauskommen. Also von Kind kann laufen bis hin zu wirklich schwerer Behinderung, bis zur Wasserkopfbildung und vielen Operationen, also Spina Bifida, so von relativ milde, was selten ist, bis sehr, sehr schwerwiegend, ist eigentlich alles dabei. Aber so hat es angefangen. So habe ich davon erfahren, so haben wir davon erfahren, ja.
Das ist ja eigentlich schon so eine Extremsituation an sich. Also die Nachricht ist eine Extremsituation, aber dass du da nicht da warst, andere Kinder hattest, nach Hause musstest. Also wenn ich mir das vorstelle, wahrscheinlich warst du am Anfang in so einem Schockzustand oder ging es dir auch so wie vielen Eltern, dass du erstmal in so eine Art Funktionsmodus gefallen bist und erstmal recherchieren und Ding und oder kamen dann auch schon irgendwie Gefühle hoch?
Nee, in dem Moment so, also Schock natürlich schon, aber nicht so, da war jetzt irgendwie keine Traurigkeit oder sowas da, sondern da war so eher so, okay, was heißt denn das jetzt und was bedeutet denn das und was ist denn eigentlich jetzt als nächstes zu tun, was können wir tun, welche Entscheidungen stehen demnächst auch an? Also da kommt mir wahrscheinlich schon meine Arbeit auch als Trainer für Resilienz und positive Psychologie, das ist auch das Thema heute vom Podcast, kommt mir da wahrscheinlich dann schon oder kam mir da wahrscheinlich schon zugute, weil ich relativ schnell im Lösungsfokus war. Also, okay, wie können wir jetzt das Beste draus machen? Ne? Und für uns war sehr schnell klar, nach dem ersten Gespräch auch, dass wir damals in der Uniklinik hatten, dass das Kind auf die Welt kommen darf. Ne? Also, dass wir eine Abtreibung stand da nicht im Raum. Und ja, und wir haben das auch nie bereut.
Und heißt denn dann positive Psychologie, dass du immer alles positiv siehst? Oder was heißt denn das genau?
Nee, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich ein bisschen was so manchmal in den Köpfen noch drin steckt. Das positive Psychologie so im Prinzip so, ja, guck, dass es dir immer gut geht, ne, denke positiv, ne, und so sich schon ein bisschen die Welt so rosarot anmalen und das Negative unterdrücken, negieren, wegschieben. Das war tatsächlich auch so, die Anfänge der positiven Psychologie, Ende der 90er, da war das tatsächlich auch so, dass man da sehr stark drauf geschaut hat. Weil es ja über viele Jahrzehnte so auf der anderen Seite der Skala, also wenn man sich so psychologisches Wohlbefinden anschaut, auf einer Skala von minus 10 bis plus 10, dann war sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg ganz viel im pathologischen Bereich zu tun, also im Bereich von 0 bis minus 10, ganz viele Menschen waren traumatisiert und brauchten psychologische Unterstützung. Deswegen hat man sich sehr stark auf die Therapie, ne, das Therapieren von Erkrankungen, von psychischen Erkrankungen konzentriert. Und irgendwann so in den 90ern hat eben ein Martin Seligmann, der in dem Bereich der einer der ganz großen Vorreiter ist, in der Begegnung witzigerweise mit seiner 7-jährigen Tochter erkannt, hey, warum gucken wir eigentlich nicht auch mal auf die Faktoren mit der wissenschaftlichen Brille, die dazu beitragen, dass Menschen sich wohlfühlen, dass Menschen glücklich sind, dass Menschen in dem, was sie tun, auch aufblühen. Und das war die Geburtsstunde der positiven Psychologie. Das war der Fokus. Und irgendwann hat man aber erkannt, okay, jetzt nur noch auf die Skala sozusagen von 0 bis plus 10 zu schauen, ist jetzt auch nicht die richtige Lösung, weil es gibt das andere ja auch, das ist ja da. Ja, und heute ist man so weit, dass man sagen, nee, das ist eigentlich ein erfülltes, glückliches Leben, integriert beides. Und das natürlich kann ich, wenn ich so eine Diagnose bekomme, da ist kein Raum für positive Gefühle. Und wenn ich dann die negativen Gefühle sozusagen unterdrücke, dann fliegt mir das irgendwo um die Ohren. Das ist wie bei so einer Amplitude, ne? Wenn ich nach unten irgendwann eine Grenze einziehe und sage, na, ich lasse das Negative nicht mehr zu, dann mache ich irgendwann automatisch auch nach oben zu. Und dann empfindet man irgendwann gar nichts mehr. Und deswegen gehören negative Emotionen dazu. Ich glaube, der Unterschied ist, dass ich merke, sehr früh merke, ja, wie wenn es mir schlecht geht. Und dass ich das auch bei meinem Sohn auch merke, wenn es ihm schlecht geht, dass ich früh ins Gespräch gehe und frage, hey, wie geht's dir? Was ist los? Und dass wir dann relativ schnell, sag ich mal, einen Weg finden, auch wieder aus einer schwierigen Situation wieder rauszukommen. Also, dass wir nicht zu lange sozusagen im Tal bleiben, sondern dass die positive Psychologie uns Methoden, Strategien, Denkansätze bietet, mit denen wir aus schwierigen Situationen auch wieder rauskommen. Oder auch, wenn wir schwierige Situationen haben, die lang andauern, langer Krankenhausaufenthalt von einem Kind zum Beispiel, dass wir in den Momenten sozusagen, dass wir so Mikromomente schaffen von Positivität, ja, dass wir kleine, schöne Ereignisse schaffen in dem ganzen Mist, der gerade passiert. Ne? Und genau, also ich sehe nicht immer alles positiv. Nein, das Negative braucht genauso den Platz und den Raum.
Hattest du denn dann trotzdem irgendwie so eine Trauerphase oder vielleicht als Jonas dann nach Hause kam oder so, dass du irgendwie gemerkt hast, diese negativen Gefühle sind schon da?
Nee, Nee, also eine Trauerphase hatte ich eigentlich, nee, zu keiner Zeit tatsächlich. Also ich sag mal so, das war ja auch unser gemeinsames erstes Kind und nee, also das Glück, sag ich mal, von der Geburt, ne, also das, ich kann jetzt so für mich sprechen, ne, das Vaterglück, das hat in dem Moment alles überwiegt. Und das ist eigentlich bis heute so. Also ich bin zu keiner Zeit in einer Trauerphase gewesen, weil mein Sohn jetzt diese Behinderung hat. Nee, weil einfach, der ist einfach, es spielt eigentlich keine Rolle im Alltag. Weil natürlich ist mehr Aufwand da, aber der ist so glücklich, der ist so ein Sonnenkind, ist so ein Strahlemann. Der hat so viel Power, so viel Lebensenergie. Ja, also er ist für mich eine gelebte positive Psychologie, weil er durch seine Stärken, die er hat, eigentlich seine Schwächen überflüssig macht. Also die spielen eigentlich keine Rolle. Der spielt Rugby in einer normalen Mannschaft. Er ist der Einzige mit Handicap. Der tackelt die Leute weg im Rugby. Der ist 7 Jahre alt. Ist der Kleinste noch dazu. Der spielt Fußball. Der macht Kung Fu. Und das alles mit Orthesen und mit dem ganzen Pipapo, mit seiner Inkontinenz-Thematik, die er auch natürlich hat, die immer bei Spinner Bifida dabei ist. Aber er geht da einfach mega gut mit um. Ja.
Okay, wow, dann musst du da gleich nochmal mehr erzählen, wie er da überall reingekommen ist, weil das ja auch immer so ein Thema ist, dass da vielleicht auch Berührungsängste sind von Sportvereinen oder anderen Kindern oder Trainern, sage ich jetzt mal. Aber gibt es irgendwie so ein Beispiel, wo du sagst, es gab eine Situation, die hat dich irgendwie runtergezogen oder im Krankenhaus. Wie schaffst du es dann, da wieder rauszukommen? Hast du da eine kleine Geschichte für uns?
Also es gibt viele kleine Geschichten, aber sag mal so, die am deutlichsten war, das war tatsächlich zur Corona-Zeit damals. Da war eine große OP, eine große Fuß-OP angestanden von unserem Sohn. Die hatte über 5 Stunden gedauert. Die war sehr kompliziert an beiden Füßen. Vollnarkose und eben auch stationär im Aufenthalt. Und damals war es eben so, dass ein strenges Besuchsverbot galt und dass auch Angehörige, also dass nur ein Angehöriger mit dem Kind in die Klinik rein durfte. Das heißt, wir beide durften niemals als Eltern gemeinsam in die Klinik rein. So, und das Blöde war jetzt, die OP war am 3. Januar und am 4. Januar hatte er seinen 4. Geburtstag. Und ja, wollte eigentlich eine Geburtstagsfeier feiern, konnte er nicht feiern. Und ich saß zu Hause, hab gebangt, hab gewartet. Meine Frau war in der Klinik mit ihm zusammen. Ja, und dann war der 4. Januar, die OP war überstanden und ich gedacht, ich will jetzt irgendwie meinen Sohn sehen und ich würde ihm auch gerne zum Geburtstag eine Freude machen, aber es geht irgendwie jetzt alles gerade nicht. Also ich war ziemlich, ja, traurig und verärgert, beides so, ein Stück weit, ne? Und hab dann aber einen Kuchen gekauft, hab Wuschballons gekauft, hab 3 Geschenke gekauft und hab mich ins Auto gesetzt und bin zur Klinik gefahren. Und habe gefragt, ob es denn möglich ist, wenn ich nicht nach oben kommen darf, ob man denn meinen Sohn im Pflegebett, das hat ja Rollen, ob man den vielleicht an den Eingang fahren könnte. Dass ich habe nämlich ein Geburtstagsgeschenk für ihn, das würde ich ihm gerne geben. Und das haben die dann möglich gemacht und das, ja, ist bis heute eine ganz schräge Situation. Also musst du dir vorstellen, er kam dann irgendwann aus diese Türen auf, diese Schwebetüren, diese Schiebetüren. Und dann kam meine Frau mit dem Jonas raus aus dem Bett, ne, im Bett sitzen, schön eingepackt. Es war 4. Januar, es war kalt. Nebendran stand eine Security am Eingang mit FFP2-Maske, ja. Und ja, und dann war ich da sozusagen vor der Tür, habe ihm seinen Geburtstagskuchen gegeben, habe ihm gratuliert. Und es war total komisch und gleichzeitig hat es mich total erfüllt. Ja, und das Witzige ist, ich bin dann heimgefahren. Ich habe weiß noch, aber am Schluss auf der Heimfahrt habe ich auch geweint, weil mich das so berührt hat. Und der Kloß kommt jetzt auch gerade wieder in den Hals zurück. Ja, und heute, das Witzige ist, heute, also der Jonas kann sich noch daran erinnern, an diese Situation, und heute lacht er darüber. Und das war für mich eigentlich das Schönste, also wo ich gemerkt habe, das ist, also in der Psychologie nennt man das posttraumatisches Wachstum. Es war eigentlich eine traumatische Erfahrung, diese OP. Geburtstag nicht zu feiern, Papa darf nicht zu Besuch kommen und alles, ne? Und dann aber sozusagen begucken, was sind meine Handlungsspielräume, ne? Also was kann ich tun, ne? Also so proaktives Coping, Umgang mit einer stressigen Situation. Wie kann ich jetzt so in dieser ganzen Situation, die so blöd ist für ihn, wie kann ich jetzt so einen Mikromoment von Positivität, von positiven Emotionen schaffen? Das war der Kuchen, das war der Besuch, das war das Runterfahren. Und wie kann ich Verbundenheit wiederherstellen, ne? Und es war einfach, wir waren dann, wenn es auch nur 10 Minuten waren, aber wir waren als Familie da am Eingang eben dann zusammen alle und haben ihm zusammen nochmal sein Geburtstagsständchen gesungen.
Also wenn du das so erzählst, dann berührt es mich auch. Da ich musste auch schon ein bisschen schlucken, weil das so schön war und weil ich mir das so richtig gut vorstellen konnte, wie du es geschafft hast, da auch so eine Erinnerung, ne? Das ist ja auch total viel wert, so eine positive Erinnerung für ihn, wo er jetzt was zum Lachen hat und es immer noch weiß, sowas zu schaffen. Und jetzt habe ich mich nur gefragt, das klingt ja so schön, aber es ist ja manchmal schwierig für jemand, der das vielleicht noch nicht gemacht hat, aus so negativen Gedanken rauszukommen. Ne? Da kennt man diese Spiralen, dass es so immer weitergeht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwas überwältigt mich, da sind diese Gefühle da und dann irgendwie zu sagen, stopp, nee, was kann ich Positives machen? Also weißt du, das ist doch gar nicht so leicht. Oder wie machst du das? Hast du da irgendwie ein Tool, um da rauszukommen, um da diesen Break hinzukriegen?
Also nee, es gibt jetzt kein Tool, kein Werkzeug, jetzt irgendwie dafür sagen, nimm das und dann funktioniert das. Das ist schon auch ein Weg gewesen. Also ich sag mal vor, keine Ahnung, bin jetzt 54, also mit Mitte 30 hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Also da hat mir schon auch die Ausbildung, der ganze Ausbildungsweg in der positiven Psychologie, der hat mir da sehr geholfen. Eine Coaching-Ausbildung, wo ich natürlich auch gelernt habe, auch ja mich zu reflektieren. Aber ich glaube, das ist der Schlüssel und das kann dann wiederum doch wieder jeder auch anwenden. Ne? Also tatsächlich im Alltag einfach öfters mal innezuhalten, aus dem berühmten Hamsterrad auszusteigen und sich 5 Minuten für sich zu nehmen, sei das am Morgen, sei das am Abend, zu atmen, auf seinen Atem sich zu konzentrieren und sich zum Beispiel zu fragen, das mache ich mit meinem Sohn auch abends regelmäßig, 5 Minuten innezuhalten und darauf zu achten, was denke ich gerade, was fühle ich gerade, auch so Emotionen mal aufzuschreiben, was habe ich heute erlebt, wie habe ich mich dabei gefühlt. Also Emotionsdifferenzierung, also sozusagen seine Gefühle unterscheiden zu können, hilft unglaublich auch dabei, mit Stress besser umzugehen. Und diese 3 schönen Dinge, das ist auch was, was der Jonas bis heute, wenn ich ihn nicht dran erinnere, fordert er es häufig auch ein. Papa, 3 schöne Sachen, ne, wenn ich ihn ins Bett bringe. Und ich denke, das ist so ein Weg, den man gehen kann im Alltag, dass man einfach im Alltag versucht, gerade angesichts der ganzen schlechten Nachricht, die uns sozusagen immer ins Wohnzimmer gekippt werden, im Alltag einfach mehr auf die schönen Dinge zu achten, auf die positiven Dinge zu achten. Mir hat mal, vielleicht hilft es auch noch als Metapher, ich finde diese Metapher sehr schön, es fällt mir jetzt gerade spontan ein, der Tobias Beck ist ein bekannter Motivationstrainer und Redner, der hat mal so eine Metapher gebracht, es gibt Honigbienen und Hummeln, die fliegen von einer schönen Blüte zur nächsten und dann gibt es diese Schmeißfliegen, die fliegen von einem Hundehaufen zum nächsten. Ja, und das ist für mich so eine Metapher, wo ich manchmal, natürlich bin ich auch manchmal da unterwegs, ich werde auch manchmal zur Schmeißfliege, ja, wenn mich gerade irgendwie alles nervt und irgendwie so, oh Mann, ne, ich habe echt keinen Bock mehr, keinen Nerv mehr, das ist mir alles gerade zu viel. Aber dann hilft mir das, ne, so, hey, und wo sind denn eigentlich die Blumen? Ne, worauf richte ich gerade meine Aufmerksamkeit? Ne? Schaue ich gerade wieder auf jeden Haufen, der neben der Straße irgendwo liegt, oder sehe ich auch die Blumen, die dahinter vielleicht blühen?
Ja, das ist eine schöne Metapher, kann ich mir richtig vorstellen, wie man hinter dem Hundehaufen dann doch eine schöne Blume noch auch sieht. Und also mir kommt das jetzt auch so vor, dass du das dem Jonas von Anfang an so mitgegeben hast, also diesen positiven Blick zu haben, nicht auf die Defizite zu schauen, sondern zu schauen, was kann er, oder als du das vorhin gesagt hast, was er alles macht, kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen, weil das ist ja schon ungewöhnlich, dass er so integriert ist, so viel macht, vielleicht auch so selbstbewusst ist.
Ja, also Stärkenorientierung ist ein ganz großer Themenbereich in der positiven Psychologie und auch in der Mitarbeiterführung, ne, dass ich Menschen, die in Stärken stärke, bringt das immer viel mehr Effekt, als wenn ich versuche, Schwächen zu schwächen, also Schwächen auszumerzen. Da schaue ich konsequent drauf bei dem Jonas. Ne. Natürlich kriegt er, weil ich muss mich um die Schwächen nicht kümmern, weil das kriegt er schon nur zurückgemeldet aus seinem Umfeld. Hey, was bist denn du so langsam? Hey, was läufst denn du so komisch? Ne? Also da muss ich mich drum kümmern, das machen andere. Das macht die Umwelt, das macht die Gesellschaft. Ne? Die Gesellschaft ist leider immer noch da sehr stark darauf ausgerichtet, zu schauen, was nicht gelingt, was nicht in Ordnung ist, was nicht gut ist, ne? Wo es Probleme gibt und wer Schuld daran hat. Da versuche ich aktiv wirklich ein Gegengewicht zu setzen. Ne? Einmal durch meine Arbeit, aber eben tatsächlich auch durch das tägliche Zusammenleben mit dem Jonas. Ne? Einfach auf seine Stärken zu schauen. Aber natürlich auch wieder, ne, auch die Schwächen nicht irgendwie zu sagen, nein, das stimmt doch alles nicht, was die sagen. Ne? Ja, natürlich. Also schönes Beispiel ist wirklich das Rugby. Er ist der Kleinste. Er hat ein Handicap, er läuft so stachsisch, ne? Er hat Orthesen, er ist also nicht der Schnellste. Das heißt, er ist nicht derjenige, der jetzt ständig vorne die Punkte macht und übers Feld rennt und den Leuten wegläuft. Aber er ist körperlich, also er ist so, sozusagen, er geht rein, er geht in den Körperkontakt und er hat jetzt seine Position gefunden, ist nämlich hinten, er macht die Tacklings. Na, Tacklings ist, dass man so die Leute so anspringt sozusagen und sie versucht umzureißen. Und das macht er mit Feuereifer. Da hilft ihm natürlich auch sein Kung-Fu-Training wieder dabei, ne, weil da lernt man eben auch Stabilität, Standfestigkeit. Und ja, und so hat er da jetzt auch seine Position gefunden. Und gleichzeitig weiß er aber auch, darüber reden wir eben auch, was er halt auch nicht so gut kann. Ja, und dann sage ich eben auch konsequent, hey, ne, guck, was deine Stärken sind, ne, was du gut kannst und konzentriere dich da drauf. Da hast du mehr Spaß am Leben, hast du mehr Spaß beim Rugby. Und am Ende, wenn du irgendwann mal größer bist, bist du wahrscheinlich auch im Job erfolgreich. Okay.
Und wie ist er denn überhaupt in diese Mannschaft reingekommen? Musstet ihr da nicht irgendwie gegen Vorurteile ankämpfen?
Nee, zum Glück gar nicht. Also er hat einen in meinem Freundeskreis, eine Trainerkollegin von mir, die hat zwei Söhne, die beide Rugby spielen. Und da waren wir mal zu Besuch und da hat er so ein ferngesteuertes Rennauto von ihm geschenkt bekommen. Und ja, und dann hat er eben auch erfahren, dass die Rugby spielen. Und dann sind wir zum ersten Mal zu so einem Rugby-Spiel von dem Jungen gegangen. Und das fand der Jonas halt mega cool. Ja. Und der Hakon heißt er, der ihm das Rennauto geschenkt hat, der war dann sowieso der beste Freund und der Superheld für ihn, weil er ihm dieses coole Auto geschenkt hat. Und dann spielte der halt auch noch Rugby. Und ja, und dann hat er gesagt, ey Papa, ich will auch Rugby spielen. Ne? Ja, und da sind wir einfach zu einem Verein gegangen, der halt hier ist. Also Heidelberg ist so eine Rugby-Stadt, da gibt es unglaublich viele Rugby-Vereine. Und sind wir zum HTV gegangen. Ja, und die waren da sofort total offen dafür. Und haben da, also wir haben wirklich super Trainer. Ich habe am Anfang noch gefragt, ja, sollen wir da irgendwie so ein, keine Ahnung, so eine Art inklusives Projekt draus machen? Und der Trainer sagt, ach Quatsch, das brauchen wir alles gar nicht. Ne? Der spielt einfach mit und bei mir spielt jeder. Ne? Und bei mir zählt auch, wer sich einsetzt, wer regelmäßig zum Training kommt. Ne? Und es geht darum, dass die Kinder Spaß am Spiel haben. Es geht nicht darum, dass immer die Besten sozusagen auf dem Feld stehen. Ja, und das hat ihm natürlich unglaublich geholfen. Zumal er wirklich auch, also er kann auch echt mithalten. Ne? Wie gesagt, auf der richtigen Position zu spielen. Ne? Das ist wie der Pinguin, der in seinem Element ist. Ne? Wenn man den Pinguin an Land laufen sieht, dann sieht es ziemlich unbeholfen aus. Denkt ihr, was für eine Fehlkonstruktion der Natur. Wenn du ihn dann siehst, wie er im Wasser unterwegs ist, dann weißt du, ah, jetzt ist er in seinem Element. Ne? Und so ähnlich ist es bei ihm auch beim Rugby, dass er einfach jetzt weiß, wo sein Platz in der Mannschaft ist und auf welcher Position er am besten spielen kann.
Und war das dann auch bei den anderen Vereinen so? Weil ich frage mich manchmal, es gibt ja doch viele Eltern, die mit Vorurteilen konfrontiert sind, die das Gefühl haben, wie du gesagt hast, die Gesellschaft ist ja negativ, guckt auf die Defizite und die dann vielleicht aufgrund von diesen ganzen Erfahrungen gar nicht mehr rausgehen oder gar nicht mehr offen sind, sich trauen, auf Leute zuzugehen. Aber das scheint bei dir ja nicht so zu sein. Also das eine ist, hattest du Glück oder macht es auch was aus, wie man auf die Menschen zugeht?
Also ja, ich denke beides, glaube ich. Ne? Also gehört natürlich schon auch ein Stück weit Glück dazu. Wobei dann muss ich sagen, wenn es immer Glück gewesen wäre, hätte er ziemlich viel Glück gehabt. Also insofern, nee, es war sicherlich nicht nur Glück. Es war, glaube ich, auch, dass ja so die Art, wie er einfach ist. Also ich will gar nicht jetzt von mir sprechen, nur wie ich bin, sondern nee, ich glaube, dass er einfach auch die Herzen der Leute gewinnt durch die Art und Weise, wie er einfach da ist. Ne? Also diese offene Art, dieses neugierige, alles auszuprobieren, der isst auch alles, ne? Also der isst auch Sachen, die er noch nie gegessen hat. Ja, Papa, wenn ich es nicht ausprobiert habe, dann weiß ich ja nicht, wie es schmeckt. Also probiere ich das mal, ne? Ich kann mit dem hinfahren, wo ich will, ich kann mit dem übernachten, wo ich will. Der ist immer erstmal offen, ne, dafür. Und ja, das hat er schon ein Stück weit auch von uns natürlich mitbekommen. Ja, und ich glaube, das ist das, was dann auch so ein Trainer auch vielleicht nicht sofort überzeugt, aber vielleicht zu der Entscheidung kommen lässt, ja, wir können es ja mal probieren. Er kann ja mal kommen, er kann ja mal mitmachen. Ich meine, natürlich Rückschläge, ich war vor 2 Jahren mal in einem Shaolin-Kloster gewesen, hier in der Pfalz und eine Woche so Kloster auf Zeit. Und da habe ich so einen schönen Satz gelesen oder gehört, der passt irgendwie ganz gut. Es gibt 2 Fehler auf dem Weg zur Meisterschaft. Das eine ist, den Weg nicht anzutreten. Das andere ist, den Weg nicht zu Ende zu gehen. Und ich glaube, manchmal muss man einfach dranbleiben. Ich glaube, wenn einem wirklich was wichtig ist, wenn man was wirklich will, dann einfach dranbleiben. Und wenn es halt bei dem einen Verein nicht klappt, ja, dann gehst du halt zum nächsten. Und dann, bei dem nicht klappt, gehst du halt nochmal zu einem anderen. Vielleicht ist es aber auch nicht der Sport. Vielleicht ist es ja doch auch eine andere Sportart. Aber ich denke, wenn man was wirklich will, dann kriegt man das auch hin. Ich glaube, wir müssen uns dann nur so von den festen Vorstellungen in unserem Kopf lösen, wie das dann sein soll. Ja, also ich glaube, so eine Kunst ist auch loszulassen innerlich. Nicht wollen sozusagen auf Biegen und Brechen, sondern zu versuchen, einen Weg zu finden. Also es gibt einen Weg da hoch auf den Gipfel, aber es ist vielleicht nicht der Weg, den ich im Kopf hatte. Und es ist vielleicht auch nicht der kürzeste, nicht der direkteste Weg. Es ist vielleicht ein Weg, der mich irgendwo über andere Routen führt, der länger ist, aber ich komme am Ende auch an und vielleicht war es am Ende sogar der schönere Weg.
Ja, das klingt so ein bisschen wie auch Mut, verschiedene Sachen auszuprobieren und nicht alles gleich als Rückschlag oder Niederlage zu sehen, sondern zu sagen, ah, dann gehen wir jetzt den Schlenker, gehen wir hier lang, ne? So ein bisschen, wenn wir jetzt bei der Bergmetapher bleiben. Aber ich würde gerne noch mal wissen, wenn ich dir so zuhöre, dann klingt trotzdem alles so sehr positiv, leicht und so, dass du gar nicht so, ja, dass der Alltag sich vielleicht gar nicht so sehr unterscheidet von dem, ich sag jetzt mal, aus einem anderen Familien.
Doch, natürlich.
Erzähl mir.
Der Alltag ist fundamental anders. Natürlich, also es fängt damit an, dass er alle 3 Stunden, 4 Stunden katheterisiert werden muss. Und das müssen wir halt immer einplanen. Ne? Und dass jeden Abend eine Darmspülung gemacht wird. Also Darmirrigation an alle Mediziner. Ja, ich weiß, heißt Irrigation, nicht Spülung. Und ja, und da sitzt er einfach 45 Minuten auf der Toilette. Ja, und das war natürlich am Anfang auch, als wir das angefangen haben, so, boah, was für ein Mist. Ja? Jeden Abend jetzt, ne, wenn andere Kinder nach draußen spielen, müssen wir den reinholen zur Darmspülung. Und nee, und das ist festes Programm und das taktet natürlich unseren Alltag ein Stück weit auch durch. Gleichzeitig kann ich eine Darmspülung jetzt zu was Positivem transformieren. Er darf halt bei der Darmspülung darf er halt Minecraft spielen. Ne? Das ist so ein Kreativspiel und da freut er sich halt drauf. Papa, wann machen wir Darmspülung? Ne? Fragt er dann schon, ne? Ja, und dann darf er dann einfach eine halbe Stunde am Tablet entweder mal einen Film gucken oder halt ein Lieblingsspiel spielen. Ne? Und das ist dann auch völlig okay. Ja, und also so versuchen wir dann auch, um die Pflichten des Alltags drumherum, das auch schön zu machen. Aber wir sind auch konsequent. Ne? Also tatsächlich auch das Katheterisieren, das gehört einfach dazu. Ja, und natürlich gibt es da Konflikte manchmal. Die werden jetzt langsam weniger. Aber natürlich muss ich da dranbleiben. Und da ist dann auch eine klare Führung auch gefragt. Ja, also das will jetzt auch nicht das Bild erzeugen, sozusagen, ja, bei uns ist immer alles so happy, happy und alles positiv. Nee, bei uns kracht's richtig, ne? Also, und ja, und ich werde als Vater auch manchmal laut und das tut mir dann in dem Moment auch leid. Aber ich gehe dann hinterher zu ihm und sage ihm dann auch, hey, das, mir war es gerade echt zu viel. Ich war echt komplett am Limit, ne? Und mittlerweile merkt ihr das schon. Also, sagt er, Papa, bist du gestresst? Ja, ich habe gerade echt Stress, ja. Ja, hey, wieso? Was ist denn los? Ne? Also, wir reden da auch ganz offen drüber und das hilft. Ich denke generell so, über Dinge sprechen befreit. Also in dem Moment, wo wir irgendwas, was uns bewegt, aussprechen können, in dem Moment, wo wir was besprechbar bekommen, haben wir es eigentlich auch schon, name it to tame it, gibt es im Englisch diesen Begriff, also benenne es, um es zu zähmen, haben wir es eigentlich schon viel besser, ja, ich will nicht sagen im Griff, aber wir können damit besser umgehen. Aber trotzdem, ja, es gibt diese Situationen, ne? Also das gerade mit der Darmspülung, also diese Inkontinenz, die nervt schon. Ne, und ja, und natürlich gibt es so Momente, wo Jonas irgendwie schlecht drauf ist, schlecht geschlafen hat und dann kommt plötzlich, dann hat das irgendwie nicht funktioniert mit der Darmspülung und dann ist die Windel nicht nur voll, sondern ist die übergelaufen. Ne, und dann ne, ist wirklich alles voll. Und dann stehst du da im Bad, ne, es ist irgendwie 35 Grad draußen, hörst du die Kinder spielen, lachen und du stehst da und der ganze Badezimmerflur ist voll, ja, mit den ganzen Experimenten und denkst dir, ja, scheiße, bitte, kann ich alles nicht wahr sein hier, ja. Also natürlich gibt es diese Momente, ja.
Aber dann denkst du sofort an was Positives? Nein.
Nein, natürlich nicht. Ne? Aber es ist in dem Moment dann, ja, dann sehe ich meinen Sohn da stehen. Mensch, der kann überhaupt nichts dafür. Ja, und dann nehmen wir uns in den Arm und sagen, komm, jetzt machen wir das sauber. Und da muss ich sagen, da habe ich ein kleines Ferienhaus, also Ferienhaus klingt immer so groß, aber so ein kleines Häuschen in so einem Bergdorf in Italien, in der Nähe vom Lago Maggiore. Und ich habe in Italien ein paar Sachen gelernt, die mir echt auch im Alltag jetzt helfen. Das ist einmal so dieses, Italiener machen viele Sachen, auch wenn sie schwer sind, so mit so einer Leichtigkeit. Ja, da, ne? Dann denkst du, hey, das ist schon voll anstrengend oder voll kompliziert und das sieht irgendwie alles so locker oft bei denen aus. Und das habe ich ausprobiert und habe gemerkt, doch, das funktioniert. Ja, also gerade so, wenn er jetzt irgendwie keine Lust hat auf Kathedern, dann werde ich zum Quatschminister. Das ist ein Begriff, den wir uns irgendwann mal ausgedacht haben. Und dann ziehe ich halt den Katheter so, tada, dann ziehe ich den halt so aus der Hülle raus und sage so, und jetzt rein und wo. Ne, und dann mache ich halt einfach einen Klamauk da draus. Und das hilft mir, dann fängt der Jonas an zu lachen und mir hilft es auch. Ne? Also mit einer Situation, die jetzt erstmal so wieder kathedern, einfach besser umzugehen, ne? Und die Dinge einfach mit mehr Humor, mit mehr Leichtigkeit zu machen, letztendlich auch.
Ja, ich hatte so vorhin das Bild von Mary Poppins im Kopf, ne? So alles super leicht, lala, aufräumen, einmal Zauberstab schwingen, alles fliegt in die Kiste. Ja. Sie haben den Film kennst, ja, ne? Aber so, ja. So ungefähr und aber gleichzeitig ist immer wichtig zu sagen, aber der Alltag ist ja nicht so, ne? Und ist erfordert ja auch eine gewisse Kraft, dann immer zu sagen, oh, ich mache jetzt so jetzt allem noch ein Spiel, ich mache jetzt überall noch einen Witz, ich mache Dinge. Also manchmal ist es ja auch einfach so, dass man vielleicht auch selber mal schlecht geschlafen hat und dann sagt, boah, ich kann jetzt einfach nicht. Hast du so Momente auch?
Ja, natürlich, klar. Und ich sag auch dem Jonas und ich war ja mit ihm auch mal 5 Wochen alleine. Also meine Frau, die kommt von den Philippinen und war dann auch mal 5 Wochen auf Heimaturlaub. Wo ich mit ihm das erste Mal, wo überhaupt als Papa alleine war und das gleich 5 Wochen. Und ja, natürlich war das anstrengend, aber es hat total Spaß gemacht. Es war eine tolle Zeit. Wir haben uns da, also wir haben eine tolle Jungs-Männer-WG gehabt in der Zeit. Aber da ist auch mal eine Packung Toast durchs Wohnzimmer geflogen. Das weiß ich noch ganz genau. Ne? Weil es einfach so, boah, ich war so am Limit, ich war so am Ende. Und ja, verdammt nochmal, ja. Und dann flog diese Packung zu der Papa, ja. Ja, und dann habe ich einen Moment genutzt und haben wir uns beide, wir saßen beide auf dem Boden, wir waren beide fertig mit den Nerven. Und dann so, hey, wie geht's dir eigentlich gerade, Jonas? Ah, ein bisschen traurig. Ich auch. Warum bist du traurig? Ja, und dann wurde es plötzlich, dann kommt so eine Ruhe rein wieder in das Ganze. Und das kann jeder. Das kann jeder. Klingt dich aus aus dem Hamsterrad, klingt dich aus aus diesem, geh raus aus diesem Alarmsystem. Und atme einfach mal tief durch, nimm dich raus und mach so einen Schritt zur Seite und biete deinem Kind einfach Ruhe an. Ne? Ruhe an und setz dich hin, nimm dir Zeit und spreche über, wie geht's dir eigentlich gerade? Und das, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch keine Ahnung, was die Wissenschaft der Pädagogik dazu sagt. Ich habe in dem Schulfach Glück in dieser Ausbildung eben auch gelernt, dass Kinder zum Beispiel wird ja ganz, ganz oft vermittelt, dass Wut und Aggression schlecht sind. Also das fängt ja im Kindergarten oft schon an. Ne? Kinder, die dann auffällig werden, weil die irgendwie so wütend sind, ne, und mal laut rumschreien, die werden ja ganz, da wird ja ganz schnell thematisiert. Aber Wut ist eine Basisemotion, die wir alle haben. Ja, es gibt ja diese 5 Basisemotionen: Angst, Wut, Trauer, Freude und Ekel. Und Wut ist eine davon. Und Kinder wollen und müssen die Erfahrung machen und zu sagen, die tragen, jeder trägt ja diese Emotionen in sich. Also das Bedürfnis. Das Bedürfnis ist Freiheit und Autonomie. Und wenn ich nicht machen kann, was ich machen will, dann ärgert mich das erstmal. Ne? Und wenn man mich dauernd drangsaliert, dann werde ich irgendwann wütend. Und wenn Eltern jetzt aber ständig diese Wut unterdrücken, sagen, das ist schlecht oder selber auch nicht Wut zeigen wollen, also ich habe gelernt, man soll als Eltern da jetzt nicht irgendwie seinem Kind gegenüber ein schlechtes Vorbild sein und das dann selber immer unterdrücken, dann unterdrücke ich ja ein Grundbedürfnis, was da ist und eine Grundemotion, die da ist. Dann fangen Kinder an zu provozieren. Die wollen wissen, wann ist mein Papa wütend? Ich will meinen Papa oder meine Mama mal wütend sehen. Verdammt nochmal. Und dann provozieren sie immer mehr und dann wundern sich die Eltern, warum die Kinder immer aggressiver sind, weil die Eltern doch die ganze Zeit so lieb und nett und so kontrolliert sind. Nee, ich sag, sei unkontrolliert. Ich sag mal nicht unkontrolliert, aber sei mal kontrolliert aggressiv. Ja, und du musst ja nicht wütend werden, aber es reicht ja, wenn du sagst, ich bin verdammt wütend. Hey, das ärgert mich jetzt voll. Nee, Jonas, das finde ich, und das mache ich sehr oft, ich bin total sauer und das ärgert mich mega. Na, und das einfach auch mal zu merken, okay, ne, da ändert sich jetzt der Ton, ich schreie ihn nicht an, ne, aber er merkt so, okay, jetzt ist der Papa gerade ärgerlich und nach dem Ärger kommt die Wut, außer wir besprechen das jetzt. Das machen wir relativ häufig, ne, dass wir es dann auch wirklich gut besprechen.
Ja, das finde ich jetzt wichtig, weil ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht auch bei Müttern nochmal stärker ist oder dass man vielleicht früher auch eher Mädchen gesagt hat, nee, du musst ruhig sein, du musst angepasst, du musst lieb, ja, du musst so sein. Ich weiß nicht, ob das bei Jungs generell ein bisschen lockerer gehandhabt wurde oder auch immer noch wird. Und deswegen finde ich es auch spannend, weil du scheinst dich ja als Vater auch sehr viel einzubringen in die Pflege. Und es ist ja schon so, dass oft die Mütter immer noch mehr diese Care-Arbeit machen bei uns. Wir haben gehört, du arbeitest auch, bist selbstständig. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Ja, gut, es ist erstmal, die Arbeit teilen wir uns tatsächlich. Also sagen wir so, die Pflegearbeit kann man wirklich so sagen, dass es so 50-50 ist. Ich mache mehr so in dem Bereich Kommunikation mit Ärzten, mit öffentlichen Verwaltungen, mit Krankenkassen und so weiter. Ne? Diese ganzen Behördengeschichten, da kümmere ich mich sehr viel drum. Und ja, und seine Mama, die ist dann eher so, sag ich mal, so, ja, ich sag mal so den Alltag, ne? Einfach mal was einkaufen gehen, ne? Und öfters mal abends die Darmspülung machen. Aber nee, eigentlich oft ist so er sieht das auch aus, ne? Das heißt, sie dann abends so, Papa, kannst du heute Darmspülung machen, ne? Na, ich will heute bei dir, ne? Oder dass du das machst, ne? Oder dann ist es halt die Mama, ne? Also wir teilen uns das recht gut auf und sie arbeitet 30%, ich arbeite 100%, aber eben selbstständig 100% ist halt auch so, ja, also ich habe ja keinen so 9-to-5-Job oder so, sondern ich arbeite halt mal hier, mal da, also bin da sehr, ja, sehr frei und gleichzeitig aber auch, ja, selbst und ständig kann halt auch bedeuten, dass man auch manchmal ein bisschen zu viel macht. Aber ja, das ist eine Balanceart, ne? Aber das gehört letztendlich dann auch irgendwo dazu und meistens kriege ich es auch ganz gut hin.
Hast du denn den Eindruck, dass wir weniger von pflegenden Männern hören, weil die vielleicht nicht so gerne über sowas sprechen?
Also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, weil ich kenne tatsächlich auch kaum Männer, die jetzt wirklich auch viel, also wo das wirklich auch geteilt ist. Also es gibt die mit Sicherheit, denke ich schon, aber wahrscheinlich kriegt man es einfach nicht mit. Also sind die einfach nicht so sichtbar in der Öffentlichkeit. Ich habe im Herbst wahrscheinlich, aber das ist noch nicht spruchreif, einen Workshop für Väter. Da sind wir in einem Kloster mit 8 Leuten. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, weil ich tatsächlich dann auch das erste Mal mit eben pflegenden Vätern auch arbeite. Und vielleicht kann ich ja dann nächstes Jahr mehr erzählen darüber.
Das klingt spannend. Da müssen wir vielleicht dann nochmal eine Podcast-Folge drüber machen, wie auch vielleicht eine andere Perspektive ist, weil du ja wahrscheinlich schon durch deine, ich sag mal, Trainertätigkeit bist, gewohnt bist, mehr rauszugehen, deine Emotionen auch zu verbalisieren. Das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich für jeden, der das nicht immer übt.
Nee, aber und trotzdem kann man es lernen, ne? Also ich war, als ich Jugendlicher war, bis auch junge Erwachsener, ich war auch der Kleinste in der Klasse. Ich wurde in der Schule früher auch oft gehänselt. Ich hatte kaum Selbstbewusstsein gehabt, war total schüchtern gewesen. Und ich hätte mir mit Anfang 20 im Leben nicht vorstellen können, dass ich das mache, was ich jetzt heute mache. Das war wirklich Lichtjahre entfernt, ne? Und also von dem her ist meine Nachricht oder meine Botschaft auch schon, wenn man was wirklich will, also wollen im Sinne von nicht Disziplin, sondern so, ich habe wirklich Lust darauf, das interessiert mich. Da kann man, glaube ich, schon viel erreichen. Übrigens auch, wenn man schon 50, 60 oder so ist, ne? Das Gehirn ist ja formbar und es kann sich bis ins hohe Alter auch neue Eigenschaften aneignen.
Gab es da für dich so einen Schlüsselmoment oder ist es wirklich so einfach dieser lange Weg der Veränderung zu sagen, oh, ich will aber nicht so sein oder ich möchte selbstbewusster sein und du hast ganz viele kleine Schritte gemacht?
Ja, es gab schon so ein paar Schlüsselmomente. Also ein Schlüsselmoment auch so fürs Selbstbewusstsein war definitiv, da war ich so 16, 17, da bin ich das erste Mal mit der Jugend des Deutschen Alpenvereins über das Jugendkursprogramm eine Woche in den Alpen unterwegs gewesen. Und da waren wir unter anderem auch angeseilt am Gletscher unterwegs. So, und da war ich einfach dabei und war einfach, ja, also meine Körpergröße war für mich immer ein Riesenthema. Hat überhaupt keine Rolle gespielt und dieses Verbundensein, auch gerade mit diesem Seil, diese Seilschaft, dieses Verbundensein, das hat mir echt geholfen, mich auch anders wahrzunehmen und zu merken, so, nee, du musst irgendwie gar nicht irgendwie da irgendwie immer was beweisen und so, ne, du gehörst einfach dazu. Und das ist tatsächlich auch was auch von der Hirnforschung mittlerweile sehr klar ist, wenn man zum Beispiel untersucht, so große, schwere Krisen, Erdbeben, Überflutungen, diese großen Katastrophen, was ist es eigentlich, was die Menschen dann trotzdem diese Krise nicht nur schaffen, sie zu überwinden, sondern was ist es eigentlich, was sie danach auch dazu befähigt, zum Beispiel so ein Dorf noch schöner aufzubauen als vorher. Also eigentlich etwas Besseres hinterher zu haben als vor der Krise. Und das Schlüsselelement, der Schlüsselfaktor ist wirklich Beziehung. Ja, also, dass man einfach Netzwerk hat, dass man weiß, ich habe Nachbarn, die mich unterstützen, auch professionelles Netzwerk, also jetzt gerade in Richtung Pflege. Ich weiß, es gibt eine Einrichtung, an die kann ich mich wenden. Es gibt ein Therapieangebot. Es gibt Familienfreizeiten, also Netzwerke, Beziehungen helfen ungemein, schwierigen Situationen umzugehen. Aber auch sich eben Dinge anzueignen oder sich auf den Weg zu machen in eine Richtung, die man bis jetzt vielleicht in seinem Leben noch nicht gegangen ist. Zu schauen, okay, wer ist den Weg schon gegangen? Gibt es da Seminare, gibt es da Fortbildungen, gibt es da Leute, die ihr Wissen teilen, die ihre Erfahrungen teilen? Ne? Also sich auch letztendlich auch Weggefährten zu suchen, die sozusagen diesen Weg vielleicht schon gegangen sind und zu fragen, ob man eben da ein bisschen mitlaufen kann, ne?
Ja, das ist ja auch die Grundidee eigentlich vom Verein, wie der entstanden ist, zu sagen, du musst nicht alles allein und du musst nicht immer von Null anfangen. Andere Leute haben da schon Sachen rausgefunden, du kannst von anderen lernen und so dieser Austausch. Und wenn jetzt Eltern sagen, die so das Zuhören, Mensch, der Stefan, der hat richtig viele gute Impulse und Ideen, aber ich weiß irgendwie gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde ja gern positiver, aber ich bin so am Ende, ich bin so fertig. Wie, hast du irgendeinen Tipp, wie kann man anfangen? Wie kann man vielleicht auch ganz klein anfangen?
Also das eine ist wirklich eine meiner Lieblingsmethoden, das kann man heute mit anfangen, ist so drei schöne Dinge, ne, mit dem Kind zu besprechen, aber auch als Paar. Ne, man ist oft dann auch so, gerade wenn man ein Kind mit einem besonderen Bedarf hat, dann ist man ja oft auch so, ja, wo bleibt eigentlich die Paarbeziehung? Ja, und die bleibt dann nämlich oft auf der Strecke. Ne, also auch sich das als Paar mal zu fragen, ne, was sind eigentlich so drei schöne Dinge, ne, oder drei Dinge, die du an mir als Person schätzt, wofür bin ich dankbar diese Woche gewesen? Aber zum Beispiel auch, was ich in Frankreich, aber auch in Italien gelernt habe, zum Beispiel in Frankreich gibt es in den Kindergärten und Kitas gibt es bereits Mehrgänge-Menüs für die Kinder. Und da gibt es einen Käsegang. Da sehen die Kinder montags gibt es Brie, dienstags gibt es einen Hartkäse und dann, ne, also die lernen sozusagen, und bei uns die Kinder, die kennen ja vielleicht Babybell oder so, ne, und das war's dann, ne. Also tatsächlich auch so diese Fülle des Lebens sich ins Haus zu holen und Essen ist eine wunderbare Möglichkeit, weil Essen tun wir alle jeden Tag. Und Essen ist halt nicht nur Nahrungsaufnahme. Und was wir tatsächlich eingeführt haben, was der Jonas total liebt, wir machen einen Käsegang zum Essen. Und er fragt dann auch, was gibt's heute als Käsegang, Papa? Und das machen wir jetzt auch erst seit einem Monat oder zwei ungefähr. Aber das sind auch so kleine Sachen. Ne? Wie kann ich den Alltag, kann ich da einfach mehr so kleine, schöne Mikromomente integrieren? über Stärken zu sprechen, ne? Also, ne, wenn jetzt Kinder irgendwas geschafft haben, wie hast du das geschafft, wie hast du das gemacht, ne? Und dazu beigetragen, also immer altersabhängig auch. Je älter die werden, desto besser kann ich dann auch mal Stärken benennen. Dann kann ich auch mal so Stärkenkarten kann man sich zum Beispiel auch im Internet bestellen oder ich weiß gar nicht, ob es die im Spielzeugladen auch gibt, aber auf jeden Fall kann man sich die bestellen, auch für Kinder speziell, dass man die mal auslegt mit seinem Kind am Wochenende und sagt, hey, ne, was kannst denn du gut? Ne, und was sehe ich denn in dir auch? Ne?
Und du hast mal gesehen als so ein alternatives Zeugnis, ne, weil dann immer jetzt sagen wir Zeugnisse und es ist ja sehr so Noten, ne, was leistest du in dem und dem Fach? Und dann habe ich mal gesehen bei einer, die hat dann einfach gesagt, hier ist dein Stärkenzeugnis, das und das kannst du. Und dann einfach so ganz andere Eigenschaften da mal hingeschrieben, was man in jemand sieht, in dem Kind und dem das gegeben als ein alternatives Zeugnis.
Ja, ja, genau. Ja, super Sache. Übrigens auch mal die Kinder ein Zeugnis über die Eltern schreiben lassen. Ne? Das hatte ich. Resilienzkurs für Kinder nach der Corona-Pandemie haben wir das gemacht. Und das hat für viele Gespräche gesorgt zwischen den Kindern und Eltern, aber auch zwischen den Eltern und mir dann als Trainer so. Ja, das verstehe ich jetzt gar nicht. Wieso hat mein Kind mir hier eine 1 gegeben und da eine 4 nur? Ne? Und ja, genau. Also das sind schöne Methoden. Ne? Also Stärken ist sowieso, Kinder lieben das. Kinder wollen sich ja auch messen irgendwo. Ne? So, ne? Wie gut kann ich das schon? Ne? Und wo bin ich denn besonders gut drin? Was ich auch noch als Tipp, den man leicht umsetzen kann, weitergeben kann, ist das aktiv-konstruktive Reagieren, nennt sich das. Das heißt, wenn dein Sohn, deine Tochter oder wer auch immer dir von irgendwas berichtet, nimm mal jetzt mal was Positives. Hey, ich habe heute im Rugby 3 Leute umgetackelt. Ja, und ich sehe, der Jonas kommt freudestrahlend vom Platz runter und erzählt mir das. So, wenn ich jetzt selber gerade so eher so einen mittelmäßigen Tag hatte, dann könnte ich darauf so reagieren, ah ja, cool, freut mich für dich. Das wäre so passiv-konstruktiv. Wäre ja schön, fein. Ne? So, also so, ich gehe drauf ein, aber ich gehe nicht emotional mit. Noch schlimmer ist so passiv-destruktiv. Ah ja, ja, okay, aber was mit deinen Hausaufgaben? Hat deine Hausaufgaben schon gemacht? Ne, also gehe überhaupt nicht auf das Ereignis ein. Und es gibt auch noch aktiv-destruktiv, gibt es auch noch. Das wäre dann so, naja, wird ja mal Zeit, oder? Da hast du überhaupt mal jemanden tackles, ne? Das ist ja kurz davor, aus der Mannschaft zu fliegen, ne? Ja, aber wir machen das manchmal im Alltag, Christian, ne? Wir machen das manchmal, ne? Da kommt jemand und freudestrahlend, ne, nach Hause und dann treffen plötzlich 2 unterschiedliche Energien aufeinander. Und ich finde einfach, als Erwachsene und als Eltern können wir schon uns die Kompetenz aneignen, wahrzunehmen, wie geht's gerade meinem Kind? Hey, mein Kind kommt freudestrahlend nach Hause und also wenn ich mich mit meinem Kind nicht mehr mitfreuen kann, ja, mit wem denn dann? Also ich dann auch merke so, hey, ne, und das aktiv-konstruktiv bedeutet eben, dass der das erzählt. Ich sage, was, 3 Leute? Ja, mega, wie hast du das gemacht? Cool, erzähl mal. Ja, ja. Und dann kann ich vielleicht sogar so ein kurzes Stärkengespräch nach hinten dran schüpfen, ne? Wie hast du das gemacht? Ne? Und warum hat denn das heute so gut geklappt? Was war denn heute anders als beim letzten Mal? Ja, ich habe beim Kung Fu, habe ich da irgendeine Technik gelernt, wie man besonders stabil steht und die Technik habe ich heute zum ersten Mal ausprobiert. Ach cool, ne? Kannst du meinem Kung Fu erzählen, ne? Ja, und schon habe ich eine schöne Story, die ich gut containert habe, die ich gut abgeschlossen habe und das wird er auch, daran kann er sich dann auch später erinnern.
Setzt natürlich voraus, dass man ein Kind hat, was auch wirklich gerne was erzählt und nicht so ein Teenager sagt, ey, nerv nicht, ich will jetzt in mein Zimmer, lass mich in Ruhe.
Ja, ich meine, gut, da kann ich jetzt noch nicht aus Erfahrung sprechen. Vielleicht noch dem Thema, was du gerade sagst. Ein Unterschied, der mir auch in Italien auffällt, im Unterschied zu Deutschland, ist, zum Beispiel in Italien kaum Kindermenüs, außer da, wo viele Touristen sind, wenn man in ein Restaurant geht. Das heißt, Kinder werden in Italien eigentlich wie Erwachsene behandelt. Also mir fällt es mittlerweile auch echt auf, mich nervt es so, auch wenn dann Leute, die jetzt Jonas noch nicht so gut kennen, der wird jetzt 8 im Januar. Na Jonas, nun wie läuft's denn so in der Schule? Ich sag, hey, kannst du einfach nicht noch, also ich sag es dann nicht, aber kannst du einfach normal mit meinem Kind reden? Frag doch einfach, und Jonas, wie läuft's denn in der Schule? Ja, und bist du denn schon groß und stark geworden? Also dieses kindliche Sprechen, dass man plötzlich ein Kind einfach nicht auf Augenhöhe anspricht, sondern so, hi, 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 kleiner Mann, ne, was ist denn so alles, ne, was machst du denn alles so gerne? Und ich glaube, Kinder merken sich das in diesen jungen Jahren. Ne? Und wenn sie sozusagen das Gefühl haben, eigentlich hat mich meine Mama oder mein Papa nie so richtig ernst genommen, ja klar, in der Pubertät kommt dann, da fliegt dir das dann um die Ohren. Ist eine Vermutung von mir. Jetzt muss ich aber sagen, ich spreche nicht aus Erfahrung, weil meiner ist erst 7 und ich habe keine Ahnung, was mir alles um die Ohren fliegt in der Pubertät.
Ja, aber ein bisschen Abgrenzung muss ja auch irgendwann sein.
Das ist so, auch, ne? Gut, ist ja auch gut, aber darin unterstütze ich ihn auch, ne? Also in seiner Autonomie, ne? Dass ganz klar ist, ja, probier es aus. Ne? Aber natürlich, wenn ich jetzt auch sehe, dass irgendwas Gefährliches ist oder so, überleg dir das nochmal, was du machen willst.
Ja, also jetzt hätte ich natürlich nochmal nach einer Konsequenz fragen können, weil du ja gesagt hast, du bist schon auch konsequent oder Oder drückst du dann manchmal schon irgendwas durch oder sagst so, das muss jetzt sein, medizinisch?
Ja.
Auch wenn du keine Lust hast?
Ja, natürlich, natürlich. Ja, schon. Also auch nicht immer, ne? Also die Darmspülung. Wenn wir mal irgendwie unterwegs sind und es ist dann irgendwie, ja, man ist irgendwo auf einem Geburtstag oder auf irgendeinem Fest oder so, ne? Ja, dann gehst du nicht um 18 Uhr nach Hause, ne? Wenn es dann einfach mal ein toller Abend ist und du weißt, am nächsten Tag kann der ausschlafen. Es gibt auch keine großen sozialen Aktivitäten. Dann kann man sagen, komm, lass mir die Darmspülung einfach mal weg. Und morgen, ja, dann ist halt morgen irgendwann spätestens am Mittag, ist halt mal ein bisschen Stuhlgang in der Hose. Aber wir sind zu Hause, es kriegt keiner mit und was soll's, so what, dann ist es halt so. Ne? Und das weiß er dann auch, ne? Und genau, also das sind wir schon. Also immer zu gucken, ne, so situativ, intuitiv entscheiden, ne, nicht zu starr zu sein, einfach flexibel zu bleiben, so wie das Leben. Das Leben ist dynamisch, das Leben ist nicht starr. Ja, und da einfach auch dynamisch zu schauen, so was braucht's jetzt gerade, ne, und braucht's jetzt gerade wirklich heute Abend wieder die Darmspülung? Ja, oder geht die Welt unter, wenn wir es jetzt nicht machen? Nee, sie geht nicht unter. Im Gegenteil, das Leben wird sogar reicher, weil er einen coolen Abend hat und auch lernt, dass Mama oder Papa wie nicht so Roboter sind, sondern dass Mama und Papa auch versuchen, auf mich einzugehen und meine Bedürfnisse. Ne? Und dann eben sagen, okay, komm, heute lassen wir es mal weg. Ne? Oder ja, eigentlich sollten wir alle 3 bis 4 Stunden, jetzt sind es halt mal 5 Stunden gewesen. Dann ist es halt so. Dadurch kommt er auch nicht in die Notaufnahme in der Klinik oder so. Ne? Also das sind ja alles Sachen, die dann trotzdem auch mal funktionieren.
Ja, es klingt auf jeden Fall nach so einer lockeren Sichtweise und ich glaube, so Vielfalt war vorhin ein gutes Wort, sagen wir ja immer oft, aber es scheint mir, dass du auch eben guckst, was kann ich von anderen lernen, was kann ich mir irgendwo rausziehen und das kann ich ja nur, wenn ich auch viele Begegnungen habe, ne, mit Menschen, wenn ich an viele Orte komme, wenn ich dann eben auch mal sage, lass mal 5 Grad sein oder wie können wir trotzdem an dem Geburtstag teilnehmen, also so ein bisschen, ja.
Ja, ich habe mal in meiner Ausbildung habe ich so einen Satz mitgenommen, der mich bewegt hat und der mich beschäftigt, der so ein Stück weit auch so ein Credo auch geworden ist. Alle Ereignisse, die dir passieren, sei es jetzt positiv oder negativ, sind nicht dazu gemacht, um dich kaputt zu machen, sondern sie sind dazu da, um dich mit dem Leben mehr in Verbindung zu bringen wieder. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit das, worum es geht. Also einfach so dieses Ja zum Leben zu sagen und letztendlich die Wellen versuchen zu reiten und selbst wenn man dann ab und zu mal gewaschen wird, ne, und durchgespült wird, dann auch wieder aufzutauchen und halt wieder aufs Brett zu steigen und weiter zu surfen.
Ja, das war doch jetzt auch nochmal eine schöne Flussmetapher. Denn ich gucke so ein bisschen, wir sind hier schon am Ende angelangt vom Podcast. Und ich weiß nicht, ob du unsere Abschlussfragen kennst. Wir haben ja immer so 3 Fragen, ja, die wir jeden Gast fragen. Versuch gern, die möglichst kurz zu beantworten. Und das erste ist ja, was bringt dich total auf die Palme?
Also Rücksichtslosigkeit. So, das ist diese Ellenbogenmentalität. Ich. Und aktuell tatsächlich einfach, was so in der Politik gerade so läuft. Ne? Also so massive Aufrüstung auf der einen Seite bei gleichzeitiger Kürzung im sozialen Bereich, also dass sich der Staat so aus sozialer Verantwortung immer mehr zurückzieht. Eine Steuerpolitik, die jetzt 69% der Steuererleichterung, ich habe jetzt gerade das Deutsche Institut für Wirtschaft veröffentlicht, 69% der Steuererleichterungen, die gerade durch verabschiedet wurden, kommen nur 1% der Reichen zugute. Das sind so Sachen, die mich echt auf die Palme bringen, wo ich so einen Hals kriege.
Kann ich gut nachvollziehen. Ne? Man muss natürlich immer überlegen, wer diese Entscheidung noch trifft. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Was machst du, wenn du mal so einen richtig stressigen Tag hattest, um wieder runterzukommen? Jetzt abgesehen von den 3 positiven Dingen, das haben wir schon gehört, gibt es noch was anderes, was dich entspannt?
Also tatsächlich einfach in Ruhe drüber sprechen zu können. Ne? Und das hilft mir oft schon. Ich habe so ein kleines Mini-Tool, was ich häufig anwende, wenn ich das brauche. Das ist die Katastrophenskala. Also auf einer Skala von 0 bis 10 zu sagen, was es wäre in meinem Leben die Maximalkatastrophe. Das wäre dann die 10, ist dann eine schwere Krankheit, der Tod von einem Angehörigen. Und wenn das die 10 ist, dann weiß ich auch ungefähr sozusagen so Aufreger im Alltag, die sind halt nicht im Bereich von 8, 9, 10. Das wäre ja okay, das ist eigentlich nur eine 3 oder vielleicht eine 4. Ja, und das hilft auch, ne, so im Alltag runterzukommen.
Okay, eine gute
Einladung. Natur, draußen in der Natur, auch einfach spazieren zu gehen, Dinge in der Natur zu machen, entspannt mich auch sehr.
Und was ist dein Herzenswunsch?
Also tatsächlich jetzt auch im Kontext der positiven Psychologie, da gibt es gerade so eine Art, sagen wir mal, vierte Welle. Diese vierte Welle ist, dass wir als Menschen mehr an die Welt denken. Also an die Welt denken, dass wir erkennen, dass wir jetzt auch Krisen nicht mehr so auf der Ebene des individuellen Glücks lösen können, sondern dass wir eigentlich Krisen nur lösen können, wenn wir darauf schauen, dass es allen gut geht, also möglichst vielen gut geht. Ja, also dieses eigentlich so eine Art, eine Vision von so einem sozialen Frieden, ja, in unserer Gesellschaft zu finden, ja, wie wir gut miteinander umgehen können und dass nicht wenige ganz, ganz viel haben und ganz, ganz glücklich sind, es aber auf der anderen Seite eben viele gibt, die einfach viel zu wenig haben, um gut zu leben. Und dass es ein ureigenes Interesse unserer Gesellschaft wird, dass es allen letztendlich gut geht. Das wäre so ein Herzenswunsch.
Ja, das könnten wir, glaube ich, wirklich gut gebrauchen, wenn man so sich anschaut, was in einigen Ländern so los ist und wer da so den großen Zamperoni macht. Aber das fühlt man sich manchmal in so einer Ohnmacht, weil man denkt, da kann ich ja nichts ändern. Aber wahrscheinlich können wir nur im eigenen Umfeld anfangen und sagen so, wie kann es denn
auch
Mini-Netzwerk?
Also ja, aber auch so, gestern ist hier so ein ganz alter Herr im Rollator. Also der hat wirklich einen Zentimeter irgendwie, der hat sich zentimeterweise vorwärts bewegen. Hier nebenan ist ein Pflegeheim. Einfach an dem nicht vorbeizulaufen, so ja, der wird schon ankommen, ihn zu fragen, kann ich Ihnen helfen, kann ich unterstützen? Wenn ich irgendwo weiß, ein Nachbar oder so ist irgendwie gerade krank zu Hause oder die alleinerziehende Mama mit 3 Kindern, ne? Und ich habe Kapazitäten, einfach mal, vielleicht einfach auch mal gar nicht zu fragen. Das ist ja oft auch so, diese Aktion, die er jetzt hatte, schau hin, sei da. Ne? Gar nicht zu fragen, kann ich dir helfen? Weil da sagen viele nein, weil keiner will den anderen stören. Sondern einfach mal machen. Einfach mal, komm, ich habe Essen gekocht, ne? Hier für euch. Ne? Oder kommt vorbei, das Essen steht auf dem Tisch. Na, tatsächlich, ja, mehr so auf die aufeinander zu achten und so eine Art kollektives Wohlbefinden eigentlich, ne, ein Interesse daran hat, nicht nur daran zu haben, dass es mir gut geht, sondern kollektives Wohlbefinden, wie geht es eigentlich den Menschen in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft?
Ja, so ein Mini-Beispiel, was mir ein Unternehmer erzählt hat, war, dass er irgendwie halt durch seinen Kiez läuft und sieht, da liegt total viel Müll auf der Straße und dann sagt so, vor meiner Wohnungstür räume ich jetzt auf, obwohl ich den nicht dahingeschmissen habe, aber ist doch einfach nicht schön und man kann doch nicht immer nur warten, bis jemand anders das tut. Ich mache das jetzt einfach mal und dann sehen das wieder andere und dann hast du vielleicht wieder dieses, dass jemand anders überlegt, könnte ich ja auch machen, ne? Und dann
ja. Kann
man vielleicht was Positives erreichen. So.
Ja, genau.
Okay, Stefan, dann sage ich vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht hören wir dich nochmal zum Thema pflegende Väter, was in denen vorgeht. Wäre bestimmt auch ein spannendes Podcast-Thema. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag und sag nochmal Dankeschön.
Ja, danke dir auch, Christine. Alles Gute, gell?
Mach gut, tschüss.
Ja, ciao.
Nun weißt du, positive Psychologie heißt nicht, alles nur durch die rosarote Brille zu sehen und negative Gefühle wegzuschieben, sondern das Alltagsglück nicht zu übersehen, auch dann, wenn es mal schwierig wird. Unser Gehirn verstärkt gerne Gefühle, wenn es Muster wieder erkennt und schickt uns in Negativspiralen. Wir können zwar nicht ändern, was uns passiert, aber wir können entscheiden, wie wir darauf reagieren. Ob wir uns mitreißen lassen oder bewusst Abstand nehmen, tief durchatmen und die Perspektive wechseln. Vielleicht hilft dir ja auch dein Kind dabei, über schwierige Situationen am Ende doch noch zu lachen. Stefan hat uns viele Impulse dafür gegeben, zum Beispiel die 3 schönen Dinge oder die Katastrophenskala. Fang doch einfach mit einem davon heute schon an. Und wenn du noch mehr lernen möchtest, um dir deinen Pflegealltag zu erleichtern, dann schau dir doch unsere Seminare an. Die findest du auf unserer Website unter www.meinherzlacht.de unter Angebote und dann Seminare. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Christine.